Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 183. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Heute haben wir einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, ab Vers 23. Da heißt es: An demselben Tage traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Ja, das Problem, das damals war, ist heute genauso. Diese ganze Sache mit der Auferstehung, dass nach dem Tod eben nicht alles einfach Schluss ist, das ist ein Problem, das also heute genauso behauptet oder diskutiert wird wie damals. Die Sadduzäer waren davon überzeugt, dass es so etwas nicht gibt. Die Pharisäer waren sehr von der Auferstehung überzeugt. Und Jesus ganz selbstverständlich. Das Leben nach dem Tod war für ihn die Basis von allem. Dass es nämlich eigentlich dort nicht nur weitergeht, sondern dass das eigentliche Leben dort erst wirklich anfängt. Und dass das, was wir hier auf dieser Erde erleben, so etwas wie eine Art von, na, man kann sagen, Übungsfeld ist, an dem alles das, was unser Menschsein anbelangt, überhaupt erst entwickelt wird und so entwickelt wird, dass es dann in der Lage sein kann, ja, wie kann man salopp sagen, ja, die Ewigkeit zu bewältigen. Denn die Ewigkeit wartet auf jeden von uns. Die Frage ist dabei aber bei der Auferstehung nicht einfach nur die Weiterexistenz. Denn existieren werden wir sicherlich, denn wenn Gott etwas so Wesentliches wie eine Person überhaupt erst einmal geschaffen hat, wird diese Person niemals untergehen. Aber wie wird sie weiterleben? Person heißt ja und kann nur deswegen Person sein, dass sie sich ihrer selbst bewusst ist. Aber wie ist dieser Zustand, wenn wir diese Art von Körperlichkeit verlassen? Was ist da anders? Dass wir in irgendeiner Weise auch so etwas wie eine körperähnliche Existenz haben werden, ist ziemlich wahrscheinlich, weil darauf ist unser Bewusstsein geeicht. Aber Jesus spricht immer von einer ganz klaren Unterscheidbarkeit in der Auferstehung, und eigentlich meint er damit, dass das, was in uns angelegt ist, an Kräften und Fähigkeiten und an Möglichkeiten, die ja weit, weit größer sind als alles, was wir in diesem Leben zur Entfaltung bringen konnten, dass das überhaupt erst dann eine Chance bekommt, sich zu entfalten. Aber was ist die Voraussetzung dafür? Aber das ist dasjenige, was er jetzt hier gar nicht bespricht. Er setzt seinen Schwerpunkt darauf, dass es überhaupt eine Art von selbstverständlichem Weiterleben nach dem Tod gibt. Die Sadduzäer versuchen ihn eigentlich reinzulegen. Sie machen das so wie, ja, ist doch klar, wenn das Leben so war und das soll jetzt sollen sie alle wieder leben, die ganzen Männer und da diese eine Frau, ja, wen hat sie denn jetzt als Mann? Ja, und daran kann man erkennen, dass wir eigentlich alle, wie die Sadduzäer, immer nach äußeren Kategorien etwas beurteilen. Wir kennen das, was ist, und aufgrund dessen machen wir unsere Bilder so, dass das, was dort erfahrbar werden kann, eigentlich nur dem entsprechen kann, so wie wir das hier kennen. Wir werden dann als Mann und Frau und mit all den Beziehungen irgendwie doch, wenn ein Weiterleben ist, dann auch weiterleben. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, es wird ein anderes sein. Er sagt nicht, was es ist. Ein Leben wie die Engel, wir wissen nicht, wie die Engel dort leben. Also spielt das auch gar keine Rolle. Das Entscheidende ist etwas anderes. Es geht um Lebendigkeit. Und Lebendigkeit, das weiß jeder von uns, ist etwas, was wir, egal in welchem Zustand wir uns befinden, in uns immer spüren. Wir haben eine unnennbare Sehnsucht nach Lebendigkeit, weil wir spüren, dass das, was Leben in uns heißt, leben will, unbedingt leben will und natürlich erheblich tiefer und weiter und umfangreicher leben will, als das in der relativ kümmerlichen Möglichkeit hier mit einem solchen Körper, der dann auch mit der Zeit alt wird und mit den Begrenzungen dieser Welt möglich ist. Das heißt, allein die Tatsache, dass wir, im Gegensatz zu Tieren, die immer nur die Vorstellung von dem haben, was ihre Instinkte ihnen möglich machen, haben wir einen unglaublich tiefen Einblick in das, was eigentlich Lebenspotenzial bedeutet. Unsere ganzen kulturellen, unsere künstlerischen Erfahrungen, unsere ganzen Möglichkeiten, anderen Menschen zu begegnen, hat eine derartige Intensität als Möglichkeit, auch wenn sie sich nicht erfüllt, dass wir zumindest immer eine Ahnung davon haben, was es heißt, vollständig und intensiv zu leben. Und dieses Leben und diese Sehnsucht nach Leben und dieses Bewusstsein von Leben ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich auf uns wartet. Wir haben eine Ahnung von dem, was als Sein in uns angelegt wird. Und deswegen ist es überhaupt nicht unerheblich, wie wir hier leben. Denn wir gestalten ja unser eigenes Sein durch unser Leben ständig weiter. Unser ganzer Charakter wird durch das, was wir tun, welche Entscheidungen wir treffen, ständig geformt. Und dadurch erweitern wir unsere Lebendigkeit oder wir verengen sie. Aber was sagt Jesus hier? Er sagt, wenn es einen Gott gibt, daran scheint ihr doch zu glauben, ihr Sadduzäer, dann kann es nur ein Gott des Lebens und der Lebendigen sein. Ein Gott kann nur das Lebendige im Auge behalten und nicht das Tote. Ein Gott, der ein Vernichtungsgott ist, der letztendlich die Dinge spaßeshalber mal so ein bisschen scheinbelebt, um sie dann dem Abgrund des Vergessens anheimzugeben, kann nicht Gott genannt werden. Das heißt, sobald überhaupt Gott ins Spiel kommt, sobald wir überhaupt davon überzeugt sind, dass es so jemanden geben muss, ist das Leben eigentlich selbstverständlich. Nur, welches Leben? Sind wir genügend vorbereitet in unserem Leben auf dieser Erde für das Leben, das auf uns wartet? Und das wird erheblich, geradezu unendlich länger sein als dieses. Und wer Mathematik kann, weiß, dass also jede beliebige endliche Zahl geradezu nichts ist im Vergleich zur Unendlichkeit. Ja, und insofern sagt Jesus hier etwas, was auch ein Erschrecken erzeugt, weil der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das sind die drei großen Patriarchen, auf die sich Israel immer beruft. Das ist sozusagen die Herkunft. Das ist da im Schoße Abrahams zu sein. Das ist so irgendwie die Vorstellung. Da fühlen wir uns geborgen. Dieser Gott hat jede einzelne Person im Blick. Jede einzelne Person ist für ihn ein Juwel, ein unbeschreiblich kostbares Wesen, egal wie er ist. Und er möchte aber trotzdem, dass dieses Wesen sich vollständig entfalten kann. Und deswegen müssen wir die Zeit hier nutzen. Jeder Tag, jede Erfahrung, auch die schmerzlichen, sind kostbar. Denn dadurch entwickeln wir die Kräfte, die wir brauchen, um auf der anderen Seite nicht nur bestehen zu können, sondern ein Leben zu leben, das unserer innersten Lebendigkeit entspricht. Und ehrlich gesagt, darauf kann man sich wirklich freuen. Davor muss man keine Angst haben. Aber wir brauchen das Training in dieser Welt.